Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Er ist der Star des historischen Romans, heißt es über Peter Prange, den ich ganz herzlich heute begrüße. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Köster.
Und herzlichen Glückwunsch nachträglich. Sie hatten am Sonntag Geburtstag.
Das haben Sie auch rausgekriegt. Also ich möchte darauf antworten, wir bitten auf Beileidsbekundungen auf dem Wege zum Grabe Abstand zu nehmen.
War es so schlimm?
Das ist fürchterlich. Also Wenn man einmal die 60 überschritten hat, also meine liebste oder treffendste Selbstbeschreibung, ich bin ein Haufen Zellmüll.
Dann reden wir jetzt nicht übers Alter und Rücken und Co.
Das wäre sehr, sehr nett.
Denn über Ihre Selbstbeschreibung ist zu lesen, Sie sind gleichermaßen schüchtern und größenwahnsinnig. Wann waren Sie zuletzt schüchtern?
Jetzt, wo ich Ihnen gegenüber sitze und Sie mich auf einmal mit Zitaten konfrontieren, die ich irgendwann vor 10 oder 12 Jahren mal vom Stapel gelassen habe. Und ich bin erschüttert, wie gründlich Sie gewühlt haben.
Jetzt und machen Sie mir Angst. Bin ich so einschüchternd?
Ja, natürlich sind Sie total einschüchternd. Aber ich werde versuchen, mit einer Portion Größenwahn sofort gegenzuhalten.
Da wollte ich nämlich auch gleich drauf kommen, auf den Größenwahn. Ja. Wo kommt der her?
Naja, der Größenwahn, der besteht ja darin, dass man sich anmaßt, überhaupt ein Buch zu schreiben. Das ist ja eine ganz, ganz seltsame Sache. Wenn man ein Buch schreibt, gibt es in dieser langen Zeit, in der man sich damit beschäftigt, eigentlich nur ein einziges Buch auf der Welt, das wichtig ist. Und zwar das eigene. Wenn man diese Besessenheit nicht hätte, dann würde man sich diesen unglaublich harten Beruf, der vor allem durch seine Einsamkeit so hart ist, nicht antun. Ne, ich mag meine Gesellschaft durchaus, aber 10, 12 Stunden am Tag immer nur mit meiner Gesellschaft zu verbringen, ist hart. Und dass man das durchhält, dafür muss man wirklich überzeugt sein, dass das Buch, das man gerade schreibt, das wichtigste Buch der Welt ist. Aber dann, oh Schock, kaum ist das Buch raus, fährt man zur Frankfurter Buchmesse und erlebt, diese Idee hatten ungefähr 100.000 Leute im letzten Jahr genauso wie du.
Sie und sind so vermessen, Sie gehen auch noch davon aus, dass es jemand lesen könnte.
Ja, das ist ja da fürchterlich. Und auf einmal tritt wieder das Gegenteil ein. Der Größenwahn löst sich in totale Verschüchterung auf. Na, man sieht, was man tatsächlich ist, nämlich ein Sandkorn in der Wüste, eine Träne im Ozean.
Und Sie haben gerade die Frankfurter Buchmesse erwähnt. Heute erscheint nämlich die Fortsetzung Ihres Bestsellers über den Sie gesagt haben, dieses Buch ist meine Lebensaufgabe. Müssen wir uns Sorgen machen, dass Ihnen jetzt, nachdem die Lebensaufgabe vollendet ist, Ihnen der Stoff ausgeht?
Der Stoff geht mir nicht aus. Ich bin mal mit meinem Verleger meinen Zettelkasten durchgegangen und haben die Ideen sortiert, die ich auch wirklich gerne schreiben würde und sind dabei auf ein notwendiges Lebensalter von 130 Jahren gekommen. Wenn ich nur die Ideen realisiere, die mir auch wirklich wichtig sind, nicht alle die Kann-Ideen, sondern die, die ich auch wirklich dringend gerne schreibe. Nein, der Stoff wird mir nicht ausgehen, aber die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, und das ist ja die Geschichte, um die es geht in eine Familie in Deutschland, hat mich wirklich schon von frühester Kindheit an massiv beschäftigt, was natürlich damit zusammenhängt, dass ich 1955 geboren bin und damals die Folgen des Krieges noch sehr präsent waren. Es gab überall Kriegsversehrte, es gab Kriegerwitwen. Nachbarsjunge war sehr traurig über seinen neuen Mantel, weil dieser Mantel nämlich aus dem Stoff des Wehrmachtsmantels seines Vaters geschneidert war. Und das war, heute würde man sagen, ein Zeichen von Nachhaltigkeit. Damals war es ein Zeichen von Armut.
Und wenn Sie dann eintauchen in die Geschichte und die aktuelle Politik und die Geschehnisse verfolgen, was passiert da mit Ihnen?
Das ist etwas, was während des Schreibens eingetreten ist. Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich gedacht, ich arbeite hier ein Lebensthema ab. 50 Jahre habe ich mich wirklich aktiv mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt, immer geleitet von der Frage, wie hättest du dich eigentlich verhalten, wenn du nicht das Glück gehabt hättest, in die Zeit der Prosperität, des Wirtschaftswunders hineingeboren worden zu werden, sondern in die Zeit der Barbarei. Wie hättest du dich verhalten?
Das ist die Frage, Mitläufer, Opfer, Täter.
Genau, ne? Und das war wirklich eine Lebensfrage von mir. Und ich habe gedacht, mit meinem Roman arbeite ich diese Lebensfrage ab. Aber während ich schrieb, wurde auf einmal ganz, ganz deutlich, wie aktuell dieses Thema auf einmal heute wieder geworden ist. Und das hat mich ehrlich gesagt entsetzt.
Und die Kritik schreibt, wenn Prange deutsche Geschichte erzählt, wird sie für uns gegenwärtig. Wir sprechen über eine Familie in Deutschland. Erscheint heute Teil 2 der Geschichte um eine Familie, die in Fallersleben lebt, Familie Ising, und die Nazizeit erlebt. Was müssen wir über diese Familie Ising wissen?
Ich habe versucht, am Beispiel einer Familie dieser Frage, die ich eingangs formuliert habe, wie hätte ich mich verhalten, wenn ich in der Zeit gelebt hätte, das anhand einer Familie mal durch zu experimentieren für mich selbst. Weil die meisten Darstellungen der Nazizeit, ob im Film oder in der Literatur, sind in der Regel monoperspektivisch. Das heißt, sie sind aus einer betroffenen Gruppe heraus dargestellt. Berühmtestes Beispiel, Perspektive der Opfer, Holocaust, oder die Perspektive der Landser, unsere Mütter, unsere Väter. Und ich wollte mal da ein ganz großes Panorama aufmachen vom Tag der Machtergreifung bis zum Tag der Kapitulation, um nachzuspüren, wie das süße Gift der Verführung immer weiter und auf unmerkliche Weise in die Herzen und Köpfe der Menschen eindringt. Und deshalb eine Familiengeschichte, weil in einer Familie, das kennen wir aus dem Privaten, na, da gibt's immer solche und solche, aber man bleibt immer aufeinander bezogen, auch wenn man unterschiedlichster Meinung ist.
Fangen wir mal mit dem Ort an, ja. Fallersleben. Den haben Sie auch nicht ohne Grund gewählt.
Nein, den habe ich gewählt, weil eine der Geschichten, die ich erzählen wollte, ist die Geschichte des Volkswagens. Der Volkswagen ist das Auto der Deutschen, ein deutscher Mythos geradezu. Und der wurde ja in der Zeit gebaut. Und so bin ich dann auf Wolfsburg gekommen, als Ort der Handlung und Ort der Familie, in der ich die ganze Geschichte spielen lassen will. Aber zuerst bin ich zusammengezuckt, weil Wolfsburg ist ja jetzt nicht die attraktivste aller deutschen Städte. Ich hatte vorher Romane geschrieben, die spielen in Rom, Paris, London und am Wolfsburg auf einmal das Stein und Stadt gewordene Grau in Grau. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich Wolfsburg unterschätzt hatte, weil Wolfsburg hieß bis 1945 gar nicht Wolfsburg, sondern Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben. KdF-Wagen war der Kraft-durch-Freude-Wagen, das war die offizielle Bezeichnung des Volkswagens. Und bei Fallersleben, da klingelt es natürlich sofort, Hoffmann vom Fallersleben, der Dichter der Nationalhymne, mit dessen Versen auf den Lippen Millionen von deutschen Soldaten in die Welt ausgezogen sind, um alles in Schutt und Asche zu legen. Und dann auch noch wurde diese Fabrik erbaut auf dem Grund und Boden derer von der Schulenburg, die zuerst wie viele Deutschnationale in der damaligen Zeit in die NSDAP eingetreten sind, dann aber im Laufe der Zeit begriffen haben, was diese Verbrecher mit Deutschland anstellen wollen und dann aktiv im Widerstand waren. In dem Attentat auf Hitler 1944, zwei Mitglieder der Familie sind standrechtlich erschossen worden. Alles das findet sich in diesem kleinen, scheinbar unscheinbaren Fleckchen in Deutschland wieder.
Da sind wir schon ganz tief in der Geschichte drin. Historische Romane haben für Sie als Autor den Vorteil, die Historie zu nehmen, aber Fiktion dazu zu erfinden. Ja. Wie mischt sich das? In welchem Verhältnis bei Ihnen?
Als erstes ist es so, dass das Entscheidende in einem Roman ist immer die fiktive Geschichte, weil die Emotionen den Leser mitnehmen. Das, was die Menschen spüren, empfinden, denken, hoffen, erträumen. Aber ich versuche das einzubetten in eine möglichst naturgetreue Realität, weil ich möchte ja diesen Menschen gerecht werden und auch gerade wenn es darum geht, mich hinein zu projizieren in die Zeit, wie hätte ich mich damals verhalten, da muss die Zeit so präzise wie möglich dargestellt werden. Meine Geschichten spielen ja nicht in einem Disney World, sondern in einer ganz konkreten historischen Wirklichkeit, die ja massiv auf das Empfinden und Denken der Menschen Einfluss nimmt. Und wenn ich den Menschen gerecht werden will in der damaligen Zeit, muss ich sie einbinden in die Zeit, wie sie war, soweit sich das von heute aus rekonstruieren lässt.
Wir wollen die Familie Ising näher kennenlernen. Wie sind die Figuren aus dieser Familie entstanden?
Ich habe versucht, Figuren zu entwickeln, die ich jetzt nicht jeder einen ganz bestimmten Typus vertritt, sondern die in sich auch gebrochen sind. Also das Familienoberhaupt ist ein Zuckerbaron. Zuckerwirtschaft, das war die einzige Industrie, die es im Wolfsburger Land damals gegeben hat. Er betreibt eine Zuckerraffinerie. Er ist gleichzeitig Ortsgruppenleiter der NSDAP. Nicht, weil er ein in der Wolle gefärbter Nationalsozialist ist, sondern weil er von den Schulenburgs, dem Grafen vor Ort, der auch schon in der Partei ist, dazu gedrängt worden ist. Komm, hier ein bisschen frischer Wind in der Politik kann nicht schaden. Außerdem, die Nazis sind die einzigen, die was für den Nährstand tun, also für die Agrarindustrie. Und so macht er das und er ist aber einer, der im Wesentlichen ein protestantischer Christ ist. Also für den zählt die Bibel viel mehr als Adolf Hitlers Mein Kampf. Und er ist verheiratet mit einer Frau, die für ihn zuliebe auf eine Pianistenkarriere verzichtet hat. Und so ist es eine Mischung von Protestantismus, Bodenständigkeit und ein bisschen Kultur in dieser Familie, sodass die auch kein Problem damit haben, dass eine Tochter, die Medizin studiert, mit einem jüdischen Architekten verlobt ist, weil der Familienoberhaupt Ising denkt, sein ständiger Spruch auf den Lippen ist, es wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht. Und er denkt sich, ach, das mändelt sich schon aus. Das ist bei jungen, obergärigen Parteien ist das ja oft so, dass da so ein bisschen so Auswüchse sind. Und das mit den Juden ist doch nicht so ernst gemeint. Das wird schon vergehen. Und er gibt diesem Sohn, Schwiegersohn, sogar den Auftrag, ein Haus zu bauen. Und mit diesem Richtfest fängt es an. Und als Zeichen dafür, sein großer Traum ist es, die ganze Familie in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit unter einem Dach zu vereinen. Also ein bisschen Sinnbild natürlich. Ausgerechnet am Tag der Machtergreifung, am 30. Januar 1933, findet dieses Richtfest statt. Und die ganze Familie kommt zusammen. Dann gibt es also einmal diesen jüdischen Schwiegersohn, die Tochter, die Medizin studiert, eine andere Tochter, die ganz unglücklich Romanistik studiert und liebend gerne in die Filmwirtschaft gehen würde und hinterher dann bei Leni Riefenstahl Assistentin wird. Dann gibt es dort einen Sohn, der Ingenieur ist, der soll eigentlich die Fabrik weiterführen. Aber er ist so leidenschaftlicher Autokonstrukteur, weil er nämlich in Frankfurt bei einem jüdischen amerikanischen Autokonstrukteur arbeitet, der einen Volkswagen kreieren will. Und sowas hat es noch nie gegeben.
Und Herr Pranger, es fällt auf, Sie könnten jetzt hunderte Seiten runterrezitieren.
Ja.
So schnell, wie Sie reden, schreiben Sie auch so schnell?
Nein, überhaupt nicht. Wahrscheinlich sprudelt es deshalb so aus mir raus, wenn man mich aus meinem Käfig rauslässt, dann überschlagen sich die Gedanken. Beim Schreiben bin ich sehr, sehr langsam. Also ich schreibe maximal 3 bis 4 Seiten am Tag, aber die auch nur, wenn ich schon weiß, was ich schreibe. Und meine Arbeitsdisziplin besteht darin, dass ich, weil ich von Natur aus eher faul bin, morgens um 9 Uhr mein Büro betrete, öffne weit das Fenster, bitte die Muse zu mir herein, mich zu küssen. Manchmal tut sie es, manchmal tut sie es nicht. Aber sie kann nie überhaupt nicht sein, nicht da gewesen.
Wie ist das mit der Recherche? Sie sind beispielsweise heute Abend in Wolfsburg. Könnte es sein, dass jemand auf Sie zukommt und sagt, Herr Prangel, da haben Sie vollkommen falsch recherchiert. Passiert so etwas mal?
Wenn ich jetzt sage nie, dann wäre das sehr vermessen, aber es passiert relativ selten. Und also ich lege wirklich Wert darauf, dass die Verhältnisse, in denen meine fiktiven Figuren sich bewegen, dass die stimmen. Und ich habe deshalb auch in Wolfsburg, im Fallersleben genauer gesagt, ist ja heute inzwischen ein Dorf innerhalb der Stadt Wolfsburg, aber noch ein sehr schön erhaltenes Dorf mit Fachwerkbauten und so weiter. Und da habe ich natürlich vor Ort recherchiert. Es gibt dort ein Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation. Die haben mir geholfen, beispielsweise mit Messtischblättern und auch Architektenentwürfen. Die Stadt ist ja aus dem Boden herausgestampft worden. Als die VW-Fabrik dort angesiedelt wurde, gab es ja nur das kleine Städtchen Fallersleben mit 2000 Menschen. Daraus konnte man die Arbeiterschaft nicht rekrutieren. Also brauchte man eine Wohn- und Schlafstadt, die da gebaut werden musste und deren Entstehung ich auch im Roman mitverfolge. Und die Architektenentwürfe sind mir zugänglich gemacht worden. Gleichzeitig hat mir die größte Unterstützung geliefert Professor Hürter vom Institut für Zeitgeschichte München. Das ist einer der besten Kenner des Nationalsozialismus in Deutschland überhaupt. Und der meinen Roman vom ersten Konzeptansatz bis zum fertigen Manuskript begleitet hat.
Also das rauszuhören, ganz viele kleinteilige Arbeit gehört dazu, einen historischen Roman zu schreiben. Wie kam die Leidenschaft zur Geschichte in Ihr Leben?
Das ist mir selbst ehrlich gesagt auch ein bisschen Rätsel. Ich war kein besonders interessierter Schüler im Geschichtsunterricht. Ich habe immer so eine 3 oder 4 gehabt. Das war mir alles sehr, sehr trocken. Was mich aber immer sehr interessiert hat, waren große Geschichten. Und große Geschichten aus der Geschichte sind irgendwie mein Lebensthema geworden, ohne dass ich das gemerkt habe. Und ich glaube, es kommt noch was anderes hinzu, dass ich bei manchen Themen gedacht habe, damit musst du dich doch beschäftigen, historischen Themen. Und ich habe dann immer versucht, mir die Perspektive der damals lebenden Menschen einzunehmen, wie sie das wohl empfunden haben. Was weiß ich, wir nehmen mal sowas wie die Französische Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das sind heute verstaubte Parolen, die uns gar nichts mehr sagen.
Und hat bei Ihnen offensichtlich ein Kopfkino ausgelöst?
Hat bei mir ein Kopfkino ausgelöst. Ich habe den Roman Die Philosophin geschrieben und über die Enzyklopädisten, die damals eben für diese Werte eingetreten sind. Und ich wollte mich einfach in die Position dieser Menschen hineinversetzen, wie sie das erlebt haben. Und das waren Menschen, die dafür Kopf und Kragen riskiert haben. Und diese Werte sind für uns ja heute noch von unglaublicher Bedeutung. Und um mir selbst zu vergegenwärtigen, was für eines Kampfes es bedurfte, um diese Werte durchzusetzen, habe ich mich in die Akteure versucht hineinzuversetzen, um mir dabei auch gleichzeitig vor Augen zu führen, dass wir nie aufhören dürfen, für diese Werte zu kämpfen. Denn denen verdanken wir unsere heutige Form des Zusammenseins.
Aus der Philosophin, die Sie gerade erwähnt haben, wurde dann eine Trilogie. Aber dennoch ist es ja gerade bei historischen Romanen so, dass denen ein Etikett anheftet. Ja. So etwas, ja, das ist seichte Unterhaltungsliteratur. Es gibt Vereine, die sich gegründet haben, um dem etwas entgegenzusetzen. Spüren Sie diese Vorurteile?
Natürlich spüre ich die Vorurteile und die sind ja zu einem großen Teil auch berechtigt. Manchmal gibt es Mittelalterromane, da merkt man, das spielt im Mittelalter, merkt man daran, dass es keine Autos auf der Straße fahren und keine Zentralheizung gibt. Und damit hat sich's auch schon. Nein, aber wir gerade in Deutschland, wir haben ja eine großartige Tradition im historischen Roman. Ich nehme mal Leon Feuchtwanger, der wunderbare Werfel, der die Armenierverfolgung beschrieben hat. Dann Henri IV von Heinrich Mann. Ja, selbst die Buddenbrooks sind ja ein historischer Roman. Thomas Mann hat die 1908 geschrieben und erzählt ja einen Zeitraum von der Mitte des vergangenen Jahrhunderts bis zum Ende.
Wie kam dann dieses Etikett, weil vielfach so schlecht recherchiert wird?
Es ist einfach oft der Fall und dann bewegt man sich da völlig in Fantasieebenen rum. Ich habe einmal mit einer Autorin, deren Namen ich jetzt natürlich nicht nenne, zusammen eine Veranstaltung gehabt und sie hat vorher bekundet, wie großen Wert sie darauf legt, dass ihre Mittelalterromane noch möglichst präzise recherchiert sind. Und dann hat sie einen Dialog da drin und sie sagt, ich bin aber kein romantisches Mädchen. Na, ich meine, was für ein Historismus. Ne? Die Romantik hat es ein paar hundert Jahre später gegeben. Ne? Und diesen Begriff überhaupt eine Figur in den Mund zu legen. Es ist da leider auch vieles geschrieben worden, was dieses Genre ein bisschen in Misskredit gebracht hat. Aber ich denke, dann soll man nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern einfach fleißig gegen anschreiben und versuchen, es etwas seriöser zu gestalten.
Das fleißig gegen anschreiben machen Sie mit sehr, sehr vielen Werken. Wenn Sie da gucken auf die Recherche und auf das Schreiben, welchen Anteil nimmt da die Recherche ein? Sie haben uns eben schon etwas erzählt, inwiefern dort recherchiert wird, gerade jetzt bezogen auch auf Wolfsburg und auf die Nazi-Zeit. Manchmal ist es gar nicht so einfach, an die wichtigen Informationen zu kommen. Wie gehen Sie da vor?
Also Schreiben ist wie Leben. Im Leben nehmen wir doch uns auch immer irgendetwas vor und da müssen wir uns mit der Realität auseinandersetzen, ob das damit vereinbar ist. Und beim Schreiben ist es ganz ähnlich. Ich habe dann fiktive Figuren und die setze ich in irgendeine Epoche hinein und die sollen irgendetwas ins Auge fassen, sich zum Ziel nehmen. Und dann muss ich gucken, ist das mit der damaligen Zeit kompatibel? Haben die Menschen überhaupt so gedacht? Haben sie so empfunden? Dann, welche Lebensumstände waren da, die das Vorhaben begünstigten? Welche aber haben die dann vereitelt oder hätten es vereiteln können? Und so ist das immer ein Wechselspiel von Recherche und Imagination, in der sich eine Geschichte entwickelt. Ich versuche in der imaginativen Seite die Geschichte an ihr Äußerstes Mögliches zu treiben, um es damit auch interessant und emotional und spannend ist, aber gleichzeitig eingebunden in die historische Wirklichkeit, damit es auch realistisch bleibt.
Rom 1623, Paris 1747, London 1851, die Principessa, die Philosophin, die Rebellin, Peter Prange. Für die Trilogie wurden sie von einem Autorenkreis historischer Romane ausgezeichnet. Was ist es, was diese drei Romane miteinander verbindet?
In einem Wort, die Suche des Menschen nach dem Paradies auf Erden. Das, was uns heute so trivial und selbstverständlich wie nur was erscheint, nämlich dass jeder Mensch das Recht hat, glücklich zu sein, war es in vergangenen Zeiten überhaupt nicht. Sondern in vergangenen Zeiten galt die Devise, ja, es gibt ein wunderbares Glück und zwar ein buchstäblich paradiesisches Glück, doch erst im Jenseits. Und das Diesseits ist ein irdisches Jammertal, das dazu da ist, um sich zu qualifizieren für dieses jenseitige Paradies.
Ja, wie hieß es platt gesagt, wer den Himmel auf Erden sucht, der hat im Erdkundeunterricht nicht aufgepasst.
So, ja, richtig. Ne? Und das war auch religiöse Meinung und das kam den staatlichen Organen natürlich auch. Dem Herrschaftsstaat kam das natürlich sehr zu Pass. Dann haben die Leute sich begnügt, waren bescheiden, waren zufrieden und haben nicht gegen die Verhältnisse rebelliert, in denen sie leben mussten. Und das habe ich in diesen drei Romanen ein bisschen nachgespürt. In der Principessa, das erleben wir die Erbauung des barocken Roms als einen Vorschein des jenseitigen Paradieses noch. Im Zeichen der Gegenreformation wollten die Katholiken in Rom beweisen, ne, dass der katholische Glauben der schönere ist. Und um eine Vorstellung von dem katholischen Himmel zu erlangen, haben Borromini und Bernini als die großen Barockbaumeister gezeigt, wie der katholische Himmel aussieht. Und dann im Paris des 18. Jahrhunderts erzähle ich die Geschichte der Enzyklopädie für die jüngeren Zuhörer. Die Enzyklopädie war sowas wie das Wikipedia-Projekt des 18. Jahrhunderts. Der Versuch, das ganze Weltwissen in einem einzigen Buch zusammenzuführen, um prinzipiell jedermann das Wissen dieser Welt zugänglich zu machen, damit er sich hier auf Erden schon sein eigenes Paradies schaffen kann. Und das war natürlich in der damaligen Zeit eine ungeheure Provokation gegenüber der theologischen und Herrschafts...
Wissen und Glauben prallten aufeinander.
Es war ein Herrschaftswissen, das war einigen wenigen vorbehalten und auf einmal das Wissen zu demokratisieren, das war sozusagen die Vorbereitung der Französischen Revolution. Und das habe ich erzählt in der Philosophin, in der Geschichte um die Enzyklopädisten Diderot, Voltaire, D'Alembert und so weiter herum. Und dann der dritte Schritt war dann
die Weltausstellung.
1851 hat es in Paris eine Weltausstellung gegeben. Und diese Weltausstellung war im Grunde nichts anderes als der Versuch, das Programm der Enzyklopädie mit den Mitteln von Naturwissenschaft und Technik Wirklichkeit werden zu lassen. Schon in der Eröffnungsrede hat es der englische Prinzgemahl Albert hat gesagt, und jetzt treten wir hin vor unseren Schöpfergott und zeigen ihm, was wir auf seinen Auftrag gemacht haben, mache die Erde euch untertan.
Was war denn schwieriger, 1851 Weltausstellung, da die Informationen zu bekommen, oder der große Bildhauer Lorenzo Bernini 1623 in Rom?
Es war eigentlich, beide Epochen sind sehr gut wissenschaftlich erschlossen. Es war kein Hexenwerk, sich da ein wirklich vollständiges Bild von der damaligen, also für meine Bezwecke vollständiges Bild von der damaligen Lebenswirklichkeit zu machen. Bei Rom kam erleichternd hinzu, dass mein Agent in Rom lebt, Roman Hocke, der heißt so, weil er dort geboren ist und auch da noch die Hälfte seines Lebens verbringt und sich wahnsinnig gut auskennt und mich in alle Ecken und Winkel geführt hat und auch mit Leuten zusammengebracht hat, die besondere Informationen hatten und die Geschichte in Paris konnte ich sehr leicht erschließen, weil ich vorher eine Dissertation geschrieben habe, die auch im 18. Jahrhundert spielt und die sich auch schon mit dem Paradiesgedanken beschäftigt hat. Und der Titel meiner Dissertation lautet Das Paradies im Boudoir, Glanz und Elend der erotischen Libertinage im Zeitalter der Aufklärung.
Wenn man wie Sie als Schriftsteller in historische Welten abtaucht, dann muss man eine ausgesprochen gute Beobachtungsgabe haben, die unterstelle ich Ihnen. Aber wo haben Sie die gelernt? Gab es da auslösende Momente?
Ja, also ich würde sagen, meine schriftstellerische Grundausbildung habe ich im Bettengeschäft meiner Eltern gehabt. Meine Eltern hatten in dem kleinen Städtchen Altena im Sauerland das führende, weil einzige Bettengeschäft. Und ich habe meinen Vater so ab dem 8., 9. Lebensjahr bei den Auslieferungen begleitet. Und die Auslieferungen mündeten regelmäßig im Schlafzimmer unserer Kunden. Und kaum betreten sie diesen Raum, bringt es der Genius Loki mit sich, dass die Menschen sich in einer Weise öffnen, wie sie das sonst nirgendwo tun. Und sie fangen sofort an, aus dem Nähkästchen zu erzählen. Also die Frau sagt dann oft ja so was, mein Mann, der schläft ja gerne nackt, aber ich bin ja eher so frierig und dann kuschel ich mich an den und dann sagt mein Mann, nee, geh mir weg mit deinen kalten Eisklötze, da kann ich nicht gebrauchen. Und der Opa, da haben sie eine Matratze gesehen, der ist pusht ja ab und zu ins Bett. So, ich sag nur mal mit alten Leuten, wenn sie Prostata haben. Und so endeten diese Auslieferungen oft, dass wir hinterher in der Küche saßen und die haben mir stundenlang, haben die meinem Vater um ihren Bier und einen Fanta gegeben, die haben stundenlang aus ihrem Leben erzählt. Und das hat mich als Kind schon fasziniert.
Also Sie haben gerne Geschichten gehört, ja. Auch das macht jeder gerne. Die Geschichten hätten ja auch durch Sie durchrauschen können. Was hat es mit Ihnen gemacht, dass Sie gesagt haben, na, ich mach da was für mich raus?
Ich glaube, das hat ein bisschen ist das, was in mir ausgelöst, dass ich gerne das auch weitergesponnen habe. Diese kleinen Häppchen, die ich da zu hören kriegte, habe ich dann gerne weitergesponnen.
Haben Sie Fantasiegeschichten daraus
gemacht? Ja, und dann, wie die dann weiterleben und was passiert jetzt da mit diesem Ehepaar, das sich da aneinander kuschelt und der Mann will nichts davon wissen und so etwas. Na, und deshalb war es immer meine größte Hoffnung im Leben, dass ich mal eine Geschichte schreiben kann, die in Altena, in meiner Heimatstadt spielt, weil wenn ich irgendwo auf der Welt die Menschen kenne, dann in Altena im Sauerland, weil ich diese Bettenauslieferung habe ich über 10 Jahre gemacht.
Und das haben Sie ja gemacht. Sie genau, haben ja ein Buch über Ihre Heimat geschrieben.
Ja, und das war, aber ich war lange kreuzunglücklich, weil ich dachte, es gibt ja keine Geschichte, die ich erzählen kann, in die ein Altener spielt. Und dann auf einmal mit unsere wunderbaren Jahre hat sich dann die Möglichkeit, eine Geschichte zu spielen, die in meiner Heimatstadt spielt. Aber das ist ganz langsam zustande gekommen. Die Grundidee hatte ich am 2. Januar 2002, als ich das erste Mal in meiner neuen Heimat in Tübingen an der Ladenkasse mit Euro bezahlt habe. Da hatte ich die Idee, wie wäre es, wenn man es hat ja schon mal neues Geld gegeben, 1948, wenn man ein paar junge Leute nimmt und lässt, die 40 Mark damals bekommen, der Gründungsmythos der Bundesrepublik und deren Geschichte fortsetzen bis zu dem Tag der Einführung des Euro, also die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark.
Sie wollen jetzt gerne die Fährte legen auf unsere wunderbaren Jahre, ja. Und weil es gerade verfilmt wird, ich würde dennoch gerne okay. Im Sauerland bleiben, ja. Denn Ihre Eltern als Kaufleute, die hätten doch Sie wahrscheinlich gerne als Nachfolger im Bettengeschäft gesehen. Was haben die dazu gesagt, dass Sie gesagt haben, ich gehe jetzt nach Paris, ich gehe raus nach Italien, ich gehe in die Welt und studiere Philosophie.
Sie haben es mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachtet. Meine Eltern hatten nicht die Möglichkeit einer höheren Schulbildung. Sie hatten Volksschulbildung, waren aber immer sehr bildungsinteressiert. Und vor allem mein Vater hat wirklich drunter gelitten, dass ihm nicht die Möglichkeit gegeben war, ein Gymnasium zu besuchen. Er kam mit 21 Jahren schon aus dem Krieg zurück und sah sich genötigt, dann seine Geschwister zu versorgen, weil er der älteste überlebende Sohn war. Und deshalb war er auf der einen Seite stolz, dass ich etwas machte, was er, glaube ich, auch gern gemacht hätte. Auf der anderen Seite hatte er immer eine fürchterliche Sorge, ob ich denn dafür würde leben können. Und um sich dieser Sorge ein ganz klein wenig zu entledigen, hat er dann mir während meiner Promotionszeit ein Pferd geschenkt. Und zwar dieses Pferd hat er von einem Bauern abgekungelt für eine Matratze und eine Bettdecke, weil dieses Pferd auf dem Bauernhof rumstand und war überflüssig.
Was sollten Sie mit dem Pferd machen?
Weil er wusste, dass ich wieder das Reiten angefangen hatte. Ich hatte in meiner Jugend geritten, bis ich 16 war, bis ich angefangen habe zu kiffen. Da passte das nicht mehr mit diesem bürgerlichen Sport zusammen.
Karriere als Jockey ist aber auch schwierig.
Da war ich zu groß für. Ne? Aber Springen und Dressur, da habe ich sogar als Jugendlicher ganz gut gekonnt. Und dann habe ich mit Ende 20 wieder angefangen zu reiten. Und dann hat mein Vater mir dieses vom Bauern abgekugelte Pferd geschenkt, weil das Teure, wirklich Teure am Pferd ist der monatliche Unterhalt. Und der hat sich gesagt, wenn er das schafft, das Pferd zu unterhalten, dann kann er vielleicht auch irgendwann mal eine Familie unterhalten.
Geschickte Strategie. Und Sie machen es jetzt wie Hitchcock und tauchen in Ihren eigenen Filmen auf. Die Frage muss ich an dieser Stelle stellen. Wann haben Sie zuletzt Gott gespielt?
gestern, weil mir da eine Idee gekommen ist, ne, die man eigentlich in die Wirklichkeit umsetzen
Welche?
Sollte. Und nein, das werde ich Ihnen jetzt ganz bestimmt nicht verraten. Könnte ja sein, dass ein paar Schriftstellerkollegen mithören.
Die Konkurrenz ist also groß.
Nein, aber das Gottspielen ist natürlich so, was hat Gott gemacht? Er hat, am Anfang war das Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden, so steht es im Johannesevangelium. Und nichts anderes ist das, was ein Schriftsteller tut. Er hat am Anfang eine Idee und auf einmal werden Figuren aus Leib und aus Fleisch und Blut daraus.
Und das ist Ihre Lebensaufgabe geworden. Wir wollten darüber sprechen, dass Sie in den Filmen, die es inzwischen auch unsere wunderbaren Jahre wird gerade als Dreiteiler verfilmt, dass Sie da auch selbst auftauchen. Was ist der Reiz für Sie daran?
Naja, unsere wunderbaren Jahre ist mein allerpersönlichstes Buch, das ich je geschrieben habe. Und ich habe eben berichtet, wie ich die ursprüngliche Idee hatte, einen Roman zu schreiben, der von der ersten bis zum letzten Tag der D-Mark die Bundesrepublik beschreibt. Aber diese Idee ist erst einmal versandet, weil ich keine Idee hatte, wo die Geschichte spielen sollte, geschweige denn mit welchen Figuren ich sie verkörpern könnte. Bis dann vor 6 Jahren meine Mutter gestorben ist und ich fand zu meiner großen Überraschung Liebesbriefe meiner Eltern aus den frühen 50er Jahren, also aus genau dieser Zeit. Und das war für mich unglaublich berührend, meine Eltern da in ganz anderer Weise kennenzulernen. Nicht als die, die vorangehen, die loben, tadeln, strafen, anspornen, sondern als die, die zwei selbst völlig unsicher sind und wie mit einer Stange im Nebel der Zukunft stochern und sich auch erstmal ganz zögerlich annähern.
Sie haben Ihre Eltern ganz neu kennengelernt.
Völlig neu kennengelernt. Und bei der Lektüre dieser Liebesbriefe überkam ich eine Kaskade von Erinnerungen, weil ich das große Glück habe, aus einer Familie zu stammen, in der viel erzählt wurde, auch aus der Zeit des Krieges und der Nachkriegszeit. Und ich erinnerte mich, wie mein Vater, der mit 21 aus dem Krieg zurückgekommen ist und musste seine Geschwister versorgen, wie der dann, obwohl er selbst gar nicht tanzen konnte, über die Sauerländer Dörfer gezogen ist und hat den Bauern Jungen beigebracht, was er sich unter Tanzen vorstellte. Und dafür hat er Fressalien gekriegt. Oder mein Onkel Gerd, der war ein kleiner Schuhverkäufer und hat es geschafft, eine Schuhfilialkette mit 150 Geschäften im Laufe der einiger Jahrzehnte zu entwickeln. Und also eine richtige Wirtschaftswundergeschichte. Und auf einmal fiel der Groschen bei mir, ja, die Geschichte muss in Altena nirgendwo sonst spielen, weil da habe ich ja all diese Ereignisse. Und das Verrückte war, erst als ich diese Entscheidung getroffen habe, fiel mir ein, dass in Altena, einem kleinen dreckigen Industriestadt am Rande des Ruhrgebiets, tatsächlich die Rohlinge der D-Mark produziert wurden. Und das war wie ein Zeichen des Himmels, dass natürlich die Geschichte genau dahin gehörte.
Und jetzt wird nicht im Sauerland gefilmt, sondern an den berühmten Filmorten, weil es einfach auch von der Produktion her billiger ist. Ja. Welche Szene haben Sie sich denn für vielleicht reingeschrieben, wo Sie gesagt haben, diese Rolle möchte ich jetzt gerne übernehmen.
Ich bin ein empörter Altenaer Bürger bei einer Gerichtsverhandlung, wo ein britischer Besatzungsoffizier zu Gericht sitzt über einen eigentlich redlichen Kerl in Altena. Und ich verkörpere da die Altenaer Empörung über dieses Unrecht. Und besonders stolz bin ich darauf, dass auf der Tagesdisposition bei den Dreharbeiten stand Peter Prange, Kleindarsteller, nicht Komparse, weil ich habe Text. Ich habe 2 Sätze, durfte ich aufsagen und das war ein Riesenvergnügen.
Sie haben sich hochgearbeitet.
Ja.
Und die SWR1-Hörer haben Sie auch erwischt, möchte ich sagen. Die SWR1-Hörer können Sie da nämlich direkt auch outen. Aus Markgröningen hat uns Wolfgang Schaffer geschrieben. Und er erinnert sich, Sie mal zwischen den Jahren 1999 und 2000 gesehen zu haben bei einem Vortrag. Und das Thema wusste er auch noch, mein unverwechselbares Unternehmen. Was hat Sie dorthin getrieben?
Ich war jung und brauchte das Geld. Und deshalb war ich in den 90er Jahren kurz Unternehmensberater. Und weil ich war in der Situation, geheiratet, kleine Tochter. Und das Pferd, das mir mein Vater geschenkt hatte, hatte ich auch noch als Hypothek. Und all das musste irgendwie finanziert werden. Und dann hat mich ein seltsamer Zufall mit einem Marketingprofessor und ehemaligen Generaldirektor von Mövenpick, Kasimir Maja, zusammengeführt. Und der wollte ein Buch über Wirtschaft schreiben, zusammen mit einem Nicht-Wirtschaftsmann. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Also für mich, ich war damals in einer Lebensphase Learning by Earning. Ich habe alles Mögliche gemacht. Und dann haben wir ein Buch Zukunft im Kopf geschrieben. Und daraus haben sich dann Seminare, Vorträge und so weiter entwickelt. Aber ehrlich gesagt, ich kam mir immer ein bisschen vor wie Felix Krull als ein Scharlatan. Und
Sie erzählen
hatte immer die Angst,
was Sie selber nicht gelebt
genau,
haben.
Genau. Und ich hatte immer die Angst, dass ich irgendwann erwischt werde.
Was hat Sie da aus diesem Bereich wieder raus vertrieben?
Ein eigenes Buch, das ich geschrieben habe. Ich habe damals ein kleines kleines Buch über Persönlichkeitsentwicklung geschrieben. Und darin habe ich so steile Thesen vertreten, wie das Leben ist zu kurz, um es mit Geld verdienen zu verplempern, sondern man sollte nur das tun, was man mit heißem Herzen tut. Und beim Schreiben dieser Zeilen habe ich gemerkt, dass ich genau das tue, was wovor ich da meine Leser warne. Nämlich ich verbrachte damals mein Leben mit Geld verdienen. Und ich hatte dabei eine Idee, einen Roman zu schreiben, hatte nur nicht die Traute, es umzusetzen. Und diese Idee, es gab eine Idee, es gab einen Augenblick in meinem Leben, der mich zum Schriftsteller gemacht hatte. Das war am 19. August 1989 um 21.15 Uhr, Heute-Journal. Und an dem Tag machte das Heute-Journal mit den Bildern von den DDR-Bürgern auf, die in Ungarn durch den Zaun drangen, in den Westen, in die Freiheit, kurz vor dem Mauerfall. Und da hatte ich die Vision von einer Geschichte, wie eine Familie gegen Ende des Krieges nochmal zusammenkommt, zu einer Familienfeier, zu einer Hochzeit. Dann schlägt die Faust Gottes in Gestalt des Kriegsendes in diese Familie hinein, versprengt die Mitglieder der Familie über ganz Deutschland. Und also die Geschichte der deutschen Teilung und Wiedervereinigung am Beispiel einer Familie, das war das Bernstein-Amulett. Und diese Idee war in mir und ich habe nicht den Mut gehabt, das zu schreiben. Und dann habe ich aber gedacht, wenn ich mal mit 60, 70, 80 Jahren auf mein Leben zurückschaue, oh, 60 bin ich ja schon, auf mein Leben zurückschaue, sagen wir mit 80, 90 auf mein Leben zurückblicke, dann werde ich so von mir enttäuscht sein, dass ich an einer ganz bestimmten Stelle meines Lebens gekniffen habe, nämlich eine Idee, die so in mir drängte, dass sie einfach geschrieben werden wollte, dass ich gesagt habe, ich nehme jetzt ein Jahr Auszeit und schreibe dieses Buch. Und das war dann das Bernstein-Amulett und da hatte ich dann das große Glück, dass das dann verfilmt wurde. Und das hat mein Leben von Grund auf verändert.
Und wer sich näher mit Ihnen befasst, der merkt auch, dass Werte Ihnen ganz wichtig sind. Sie haben geschrieben von Plato bis Pop, auch über Ethik, Moral und Werte. Und dennoch die größte Angst eines Schriftstellers ist ja, dass die Muse einen nicht mehr küsst. Ja. Gibt es die Situation?
Diese Situation hat es gegeben, die sind sehr schmerzhaft. Ich habe also auch Schreibblockaden gehabt, die manchmal bis zu 3 Monaten gedauert haben. In der Phase kann man nicht mehr schlafen, man hat keinen Appetit mehr. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Existenzängste natürlich, weil man denkt, wenn ich dieses Kapitel nicht gelöst kriege, diese Stelle, an der es knirscht, dann kann ich das ganze Buch nicht schaffen, weil das ist eine Schlüsselstelle. Und wenn ich dieses Buch nicht mehr schaffe, dann kann ich kein weiteres Buch mehr schaffen, weil zur Kreativität braucht man Selbstvertrauen, nicht Selbstbewusstsein. Also nichts Größenwahnsinniges, aber Selbstvertrauen. Dass man seinen eigenen Ideen traut. Und wenn dieses Vertrauen zu den eigenen Ideen einmal einen Knacks gekriegt hat, dann fängt man jedes Mal wieder neu an, dann fängt man jeden Satz neu an, dann kommt man nicht von der Stelle. Und alles, was man in 8 Stunden sich zusammengedichtet hat, landet abends wieder im Papierkorb.
Wie lösen Sie das?
Ich löse es aktiv eigentlich gar nicht, sondern es löst sich dann irgendwie beim Spazierengehen, wie Heinrich von Kleist gesagt hat, beim Verfertigen der Gedanken, beim Reden, indem man redet mit anderen, versucht, die eigenen Sachen darzustellen. Und einmal ist es mir so gegangen, dass ich in großer Verzweiflung zu meinem Agenten gesagt habe, ich weiß doch eigentlich, wie es gehen müsste, und habe dann aufgezählt und dann hat er mich angeguckt und gesagt, gerade hast du es mir doch erzählt. Und da war auf einmal die Blockade durchbrochen.
Ne? Ja, und Ihr großer Traum ist es mal, Tag zu schweigen. Ich bin froh, dass dieser Tag nicht auf den heutigen fällt und sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Peter Prange.
Es war mir einfach Vergnügen.
Eins gehört. SWR1